Ich habe das selber häufiger erleben müssen im Konzern, wo ich gearbeitet habe. Da wurde jemand vor allen anderen wirklich runtergemacht, dass er sich nicht mehr getraut hat. Er passt in eine Streichholzschachtel hinein. Eins ist danach sicher. Sie hören als Führungskraft nie wieder etwas von Fehlern. Das Problem ist aber, Sie haben eine total toxische und verkorkste Unternehmenskultur.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Könntet ihr euch diesen Spruch auf einem Management-Chart vorstellen, liebe Zuhörende? In einer Zeit, in der Führungskräfte oft nur noch durch Zahlen, KPIs und kurzfristige Ergebnisse bewertet werden, gibt es Stimmen, die uns zurück zu den Basics führen wollen. Zu den Werten, die eben vielleicht nicht auf dem neuesten Management-Chart auftauchen. Stattdessen haben die meisten von uns sie von ihren Großeltern gelernt. Können deren traditionelle Weisheiten wirklich eine bessere Unternehmensführung bewirken?
Nachgehakt.
Meine beiden Gäste sagen ja. Ich bin Simone Nissen und sage herzlich willkommen Paul-Johannes Baumgartner, Experte für Positive Leadership.
Hallo liebe Simone.
Und Holger Mandl, Ex-CEO von MAN, der sich heute als Aufsichtsrat und Business Angel engagiert.
Hallo, guten Morgen.
Ihr beide stellt in eurem gemeinsamen Buch Oma wäre ein verdammt guter CEO 10 simple Regeln für Führungskräfte auf. Darunter auch das eben zitierte, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wenn ich damit bei der nächsten Führungskräftekonferenz um die Ecke komme, würde ich da nicht irgendwie belächelt?
Ja klar, Simone, die Situation, die du da beschreibst, hat dramaturgisch natürlich viel Schönes, wenn du den Satz bringen würdest als Führungskraft. Hat aber natürlich mit der Realität nicht wirklich was zu tun. Also keine Führungskraft würde in einem Meeting sowas sagen. Die Frage aber, zu der jede Führungskraft herzlich eingeladen ist, lautet natürlich, nach welchem Menschenbild will ich denn Mitarbeiter führen? Ist mein Ansatz als Führungskraft vielleicht ein humanistischer Ansatz? Also die Führungskraft der Zukunft, und dafür steht in diesem Fall eben das Bild der Oma, behält nicht nur die Leistungsfähigkeit der Organisation im Blick, sondern im gleichen Maß auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Und diese Regeln, die wir da aufgegriffen und mit modernen Leadership-Ansätzen verknüpft haben, das sind ja Jahrhunderte alte, teils Jahrtausende alte Weisheiten, die über Generationen weitergegeben wurden und die das Fundament von funktionierenden Gesellschaften bilden. Und genau darum geht es im Unternehmen, dass die Menschen in dieser Gesellschaft eben Freude an ihrer Tätigkeit haben, gern zur Arbeit gehen, aufblühen im Unternehmen, bleiben und wachsen.
Jetzt habe ich in Vorbereitung auf unseren Podcast mal überlegt, was haben denn meine Omas mir mitgegeben? Also meine eine Oma hat mir ein super Kartoffelrezept fürs Leben mitgegeben. Und die andere, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Die haben sich beide doch sehr zurückgehalten. Aber du sagtest eben, Paul, das ist ein Bild. Also es müssen jetzt nicht wirklich genau die Omas gewesen sein, sondern es geht um diese alten, hergebrachten Werte dieser Generation und was wir heute daraus machen können, richtig?
Exakt.
Was könnte man denn jetzt aus diesem, was du nicht willst, was man dir tu, das füge auch keinem anderen zu, was könnte man daraus jetzt machen für modernes Leadership?
Ich habe mir in Vorbereitung auch auf diesen Podcast nochmal ein paar Studien angesehen, unter anderem die von Ernst & Young. Und da habe ich festgestellt, dass in 2015, noch weit über 60% der Mitarbeiter zufrieden oder sehr zufrieden gewesen sind in den Betrieben. Und wenn ich dann heute schaue, sind es gerade noch mal 30%. Also um die Hälfte ist die Zufriedenheit in den Betrieben gesunken. Und dann schaut man sich an, und das fühlt man auch und das hört man auch von den Menschen, warum ist das eigentlich so? Und die meisten geben nicht das Gehalt, den Bonus oder die Arbeitsbelastung an, sondern wirklich das Arbeitsklima. Und das Umfeld, wie kann ich mit den Kollegen umgehen, das ist das eine. Und zum anderen natürlich wird das Arbeitsumfeld sehr, sehr stark von der Führungskraft geprägt. Und das ist eine der großen Herausforderungen, wie ich mich als Führungskraft organisieren muss, dass meine Mitarbeiter zufrieden sind und sehr zufrieden sind.
Und das, was der Holger anspricht, Simone, ist ja, wir wissen es ja alle, es ist ja the elephant in the room. Wir wissen, was den Mitarbeitenden fehlt und was aber auch, es gibt natürlich auch Gründe, warum das fehlt, warum dieser Rohstoff fehlt, der bei jeder Mitarbeiterbefragung ganz oben auf der Wunschliste der Mitarbeiter steht, das ist Wertschätzung. Und das fällt eben oft hinten runter. Und die Studie, die der Holger angesprochen hat, da gab es noch eine Studie, Decoding Global Talent 2018 von StepStone, von der Boston Consulting Group und von The Network. Bei dieser Studie wurden 366.000 Arbeitnehmer in 197 Ländern, also weltweit, gefragt, was ihnen im Job am wichtigsten sei. Und exemplarisch für die deutschen Arbeitnehmer ganz oben Wertschätzung, das Gehalt auf Platz 6.
Also alle wollen Wertschätzung. Aber warum fällt es dann doch immer hinten runter?
Ja, der Faktor Zeit. Oder Holger, was sagst du aus deiner aktiven Zeit?
Das ist genau so. Es ist die Zeit, es sind die kurzfristigen Ziele, die im Vordergrund stehen und vielleicht auch der enorme Druck, der aufgebaut wird. Und das hat sehr viel zu tun mit der Fehlerkultur. Ja, in Deutschland, gerade in Deutschland ist das so, wir haben irgendein kleines Problem. Es wird nicht nach der Ursache geforscht oder wie können wir das zukünftig besser machen oder wie können wir es vermeiden, sondern es wird immer erst nach dem Schuldigen gesucht. Und das ist eine, ich sage mal, negative Wertschätzung, wenn ich zuerst den Schuldigen suche und dann nach den Ursachen gucke. Und wenn ich da so mit den Mitarbeitern umgehe, wie mit mir selber umgegangen werden soll oder was ich erwarte, ja, dementsprechend kann ich viel erreichen. Und jetzt auch nochmal eins zur Fehlerkultur. Ich habe das selber häufiger erleben müssen in Konzernen, wo ich gearbeitet habe. Da wurde jemand vor allen anderen wirklich runtergemacht, dass er sich nicht mehr getraut hat. Er passt in eine Streichholzschachtel hinein. Eins ist danach sicher. Sie hören als Führungskraft nie wieder etwas von Fehlern. Das Problem ist aber, sie haben eine total toxische und verkorkste Unternehmenskultur. Deswegen vielleicht den einen oder anderen Spruch nicht auf einen Flipchart drauf machen, sondern einfach mal ganz, oder nicht im PowerPoint präsentieren oder auf irgendeiner Unternehmensbroschüre integrieren, sondern einfach mal vorleben.
Jetzt hattest du aber gerade das Thema Optimismus angesprochen und das ist ja gerade auch wirklich ein riesengroßes Thema. Inwieweit können uns denn unsere Omas helfen, was das Thema angeht?
Naja, man muss sich einfach nur vor Augen halten. Viele Großeltern haben zwei Weltkriege überstanden und unsere Großeltern, unsere Omas oder auch unsere Opas wussten einfach, also wenn wir jetzt nicht optimistisch bleiben, wenn wir jetzt die Hoffnung aufgeben, also wenn die Hoffnung stirbt oder wenn man jemandem die Hoffnung nimmt, dann nimmt man alles. Und es gibt in der Wissenschaft den heliotropischen Effekt. Jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Damit wir alle im selben Bild sind, liebe Führungskräfte, ihr seid die Sonne. Nach euch richten sich die Mitarbeiter. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Solltet ihr dennoch eine haben, dann schickt mir gerne eine E-Mail.
Holger, du warst bei MAN quasi die Sonne, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Kannst du uns aus dem Alltag damals ein gutes Beispiel dafür geben?
Ja, ich bin vor einigen Jahren CEO von MAN Tag und West Deutschland geworden. Und es ging mal darum, dass wir mal Marktführer werden wollten. Und alle sagten, das ist unmöglich, haben wir in den letzten 99 Jahren noch nicht geschafft. Und dann haben wir einfach mal gefragt, was müssten wir denn dafür tun, um Marktführer zu werden? Und die Mitarbeiter haben dann so eine ganze Liste aufgeschrieben. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Folgendes. Ihr kümmert euch um eure Aufgaben und ich gebe euch die Instrumente dafür. Und dann nach der ersten Niederlage oder nach dem ersten Monat, wo das nicht erreicht wurde, nicht sofort aufgeben, sondern einfach mal die Fortschritte zu erkennen und zu sagen, es gibt auch noch einen Folgemonat und noch einen Folgemonat. Und wenn man das macht und wenn man dann auch die ersten Wertschätzungen gibt, die ersten Teilziele, die ersten Meilensteine, die erreicht werden, wenn man dann positives Feedback gibt. Ich glaube, das sind die positiven Beispiele, die es dann braucht und wo man Mitarbeiter gewinnen kann. Und deswegen, liebe Führungskräfte, wenn noch so viel Gegenwind da ist, dann muss man vielleicht keinen Weltrekord laufen beim 100-Meter-Lauf. Aber man kann trotzdem schneller und besser laufen als alle anderen. Darum geht es.
Also Optimismus ist mega wichtig. Es gibt ja auch toxischen Optimismus. Wo seht ihr da so die Grenze?
Naja, also um ehrlich zu sein, ich mache mir in der aktuellen Situation weniger Gedanken um den toxischen Optimismus, sondern mehr Gedanken um den toxischen Pessimismus. Also ich reise mit nur wenigen Botschaften momentan durch Vortrags- und Seminardeutschland. Die erste Botschaft lautet, wir kehren nicht mehr in die alte Welt zurück. Die zweite Botschaft, sei die Firma, zu der man will, weil die Mitarbeitenden wissen, die brauchen uns, also die Firmen brauchen uns, wir brauchen sie nicht. Und die dritte Botschaft ist eben, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Und deswegen will ich überhaupt nicht über einen toxischen Optimismus sprechen, sondern ich würde eher sagen, wir brauchen mehr Propheten des Optimismus aktuell in dieser Situation, denn Propheten des Pessimismus. Davon haben wir aktuell genug.
Ja, das heißt also, das Risiko, die Grenze zum toxischen Optimismus zu überschreiten, ist aktuell nicht existent.
Überschaubar.
Oder überschaubar.
Ja, aber ich glaube, da kommt auch noch eins dazu, wenn man eine gewisse Bodenständigkeit behält. Dann ist der Optimismus, den man ausstrahlt, der ist so realistisch und so greifbar. Und das ist auch wichtig. Nicht jedem Mitarbeiter kann man irgendwelche Ziele geben für das Jahr 2040, 2050. Da gibt es den einen oder anderen Mitarbeiter, dem man vielleicht kurzfristigere Ziele oder Erfolgserlebnisse aufzeigen muss und anderen auch mehr das langfristige Bild. Das muss halt zusammenpassen. Ich glaube, dieses Realistische, das ist sehr, sehr wichtig, weil dann merken die Menschen auch einen Fortschritt. Das merkt man in der Politik bei vielen, vielen anderen Dingen. Wenn man zu ideologisch wird und zu viele Dinge erzählt, die für die Menschen nicht mehr greifbar sind, dann geht es genau in das Negative hinein.
Über Optimismus in Krisen haben wir gesprochen. Paul, du hast gerade das andere große Thema angesprochen, Fachkräftemangel. Inwieweit kann uns denn die Großelterngeneration da noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
Wertschätzung hatten wir gerade, aber Oma würde vermutlich auch auf die Stärken schauen und sagen, lieber Mitarbeiter, tu das, was du wirklich gut kannst, wo du dich lebendig fühlst. Aber Führung, wie wir sie manchmal erleben, ist oft noch stark schwächenorientiert. Da herrscht oftmals noch in den Köpfen von der einen oder anderen Führungskraft das Mindset, der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen oder ihren größten Schwächen. Und das würde ich, dieses Gedankenexperiment einfach mal kurz durchdeklinieren wollen, weil dann würde ich als Führungskraft A versuchen herauszufinden, was sind denn die größten Schwächen meiner Mitarbeiter? In B darauf aufbauend Weiterentwicklung, Personalentwicklung, der Seminarkatalog, einen Coach zur Seite stellen und ihn da im Unternehmen einsetzen, wo er halt am besten hinpasst oder am wenigsten schmutzt. Wenn ich als Führungskraft aber auch, und es geht mir um ein sowohl als auch, wenn ich aber als Führungskraft auch das Mindset habe, dass auch ein großer Teil, eine große Möglichkeit der Leistungssteigerung in den größten Stärken des Mitarbeiters liegt, dann versuche ich A, herauszufinden, was sind die größten Stärken meiner Mitarbeiter. B, werde ich ihn darauf aufbauend oder sie darauf aufbauend weiterentwickeln und C, dann dort im Unternehmen einsetzen, wo exakt diese Kompetenzen, diese Stärken benötigt werden. Und wenn Mitarbeiter in ihrem Element sind, wenn sie in ihren Stärken sind, dann sind sie am besten und dann sind sie auch am zufriedensten.
Da klingelt bei mir so ein bisschen im Ohr, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich empfinde das ein bisschen als Widerspruch, dass man doch immer wieder hört, verlass deine Komfortzone, dadurch wächst du. Wenn ich aber doch bei meinen Leisten bleiben soll, dann bin ich doch in meiner Komfortzone. Also du sagst, man braucht beides. Verstehe ich das richtig?
Man braucht definitiv beides. Also, dass man eben basierend auf seinen Stärken, auf den Skills, die man mitbringt, eben noch guckt, was kann ich noch tun oder wo kann ich vielleicht, aber eben basierend auf Stärken, wo kann ich noch besser werden. Also das schließt nicht aus, um Gottes Willen. Das wäre der Tod für Innovation, für Weiterentwicklung und für Wissenstransfer. Das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Absolut. Oder wenn du, ich komme aus dem Automotive-Bereich, wenn du tolle Autos fährst, dann musst du nicht anfangen, plötzlich Smoothies oder irgendein Lebensmittel herzustellen und zu sagen, das ist deine Innovation, sondern einfach zu sagen, Autofahren war früher Mobilität. Und vielleicht muss man Mobilität neu kreieren, neu erfinden. Vielleicht gibt es da neue Ansätze, vielleicht muss man auch größer denken. Ja, vielleicht muss man sagen, dass Kundenbedürfnis oder das Bedürfnis der Menschen und unserer Kunden ist komplett anders. Und dann zu sagen, Mensch, jetzt habe ich neue Lösungskonzepte. Ich glaube, darum geht es. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, wenn du früher Mobilität gemacht hast oder wenn du früher Autos gebaut hast, dann war das nichts anderes als Mobilität. Vielleicht wird Mobilität heute größer und umfangreicher geschrieben als nur Auto. Und wer das denkt und wer das machen kann und wer das richtig in die Reihe bekommt, der wird auch langfristig im globalen Wettbewerb erfolgreich sein. Und darum geht es.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts. Gibt es etwas, was ihr den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben wolltet? Beispielsweise euren Lieblingsspruch von Oma oder auch irgendwas ganz anderes.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Jetzt ist eines meiner Lieblingswörter. Also, wenn es darum geht, Veränderungen anzugehen, dann jetzt und nicht warten, bis der Veränderungsprozess über unsere Köpfe hinweggezogen ist. Jetzt zu antizipieren vielleicht auch, wohin könnte die Reise gehen? Und wir alle wissen ja, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt.
Aber vielleicht auch noch eins, und das ist gerade wichtig, nicht nur in den Firmen, sondern auch für unsere Demokratie, wenn du eine Meinung hast, auch zu deiner Meinung zu stehen und nicht wie das Blättchen im Wind sich immer so zu drehen, wo der Wind gerade herkommt. Ich glaube, das ist wichtig, für die guten Werte, für die guten Tugenden zu stehen, ja, eine feste Meinung dazu zu haben, die auch zu leben. Und wenn auch mal ein Gegenwind kommt oder dass jemand sagt, das ist so ein bisschen Schnee von gestern, ja, einfach immer wieder zu sagen, es war 2000 Jahre lang gut. Und gute Werte und gute Tugenden werden auch in den nächsten 2000 Jahren mit Sicherheit gebraucht werden. Deswegen steh zu deiner Meinung.
Wunderbar. Danke, ihr beiden. Und euch, liebe Zuhörende, danke für euer Interesse. Es wäre schön, wenn ihr auch kommenden Mittwoch wieder reinhört, wenn es heißt So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.